Lies und das, der Buchpodcast.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend.
Good morning, Baden-Baden.
Genau. Hallo München.
Ja. Ach, das ist schon fast wie beim ESC, oder? Wie wir das so machen, finde ich.
Ja.
Findest du nicht?
Zumindest, ja, es waren, ja, Deutsch und Englisch waren dabei.
Ja, genau.
Bonjour.
Bonsoir. Bonjour.
Was heißt Türli, guten... Türli de bon livre?
Oh, oh Gott, oh ja, aber da hörst du schon auf. Du, ich habe heute Gott, Duolingo gemacht.
Was hast du gemacht?
Ich habe ja Duolingo, also ich versuche ja mein Französisch mit Duolingo, mit dieser App, Sprachenlern-App aufzufrischen und habe schon einen Streak von über 700 Tagen, also ich bin da schon sehr lange jetzt dabei und mache jeden Tag ein bisschen Französisch und ich glaube auch, das bringt was.
Sogar das?
Und heute... Warte mal, heute kam der Satz, weil manchmal lernt man so Sachen wie, ich habe heute eine Spinne zum Frühstück gegessen, ja, also totalen Quatsch. Aber heute habe ich den Satz gelernt, la lecture est ma grande passion.
Aha, lesen ist meine große Leidenschaft.
Ganz genau. Also insofern habe ich jetzt heute mal was Sinnvolles gelernt bei Duolingo.
Très bien.
Très bien, genau. Wie geht's dir? Was gibt's bei dir Neues?
Bon fortune. Ich bin etwas irritiert.
Ah, erzähl.
Weil deine Bücherwand wählt.
Ja, ich habe die jetzt, weil wir heute unter uns sind, habe ich die jetzt irgendwie nicht aufgestellt. Ist das schlimm?
Ja, ich habe meine Bücherwand nicht aufgestellt. Sie steht da so ein bisschen schäb rum und ist total gewählt. Denn du hast
ja,
diesen
das stimmt.
Hintergrund,
die
der mich am Anfang fast getäuscht hätte.
Ja.
Aber ein sehr schöner Hintergrund ist es ja am Ende.
Ja.
Aber
heute
jetzt,
war ich zu faul.
Ah, okay. Ich dachte, jetzt würdest du gerade mal ein Bild machen für alle, um auf Instagram einfach mal zu zeigen, wie das aussieht mit deiner Bücherwand.
Habe ich doch schon längst gemacht.
Okay,
in unserem Newsletter habe ich das schon gezeigt. Genau.
Okay.
Du, weißt du, was ich mir gekauft habe? Nur für dich?
Ja,
nur wegen
Buch.
Dir eigentlich. Ein Buch. Das stimmt, aber welches
Surprise,
Buch?
Surprise.
Oh, wenn du das jetzt errätst, das wäre cool. Welches Buch?
Das wegen mir.
Mhm.
Weil ich davon erzählt habe.
Mhm. Weil du viel davon erzählt hast. Immer wieder immer wieder.
Okay.
Ja, ich glaube, du hast es gerade schon gesagt. Oder schon angefangen.
Nein.
Nicht?
Nein. Welches ist es?
Schloss Gripsholm habe ich mir gekauft.
Du hast Schloss Gripsholm gekauft, ja. Das ist
von
ja auch,
Tucholsky. Genau.
Ist ja auch ein dünneres Buch. Und,
es ist dünner, 144 Seiten. Und es gibt es gerade in einer wunderschönen, also wahrscheinlich schon länger, aber ich habe sie halt gerade erst entdeckt, in einer wunderschönen Schmuckausgabe. Ein süßes kleines Büchlein. Und zwar gibt es gerade Anacondas besondere Klassiker. Hast du davon schon mal was gehört? Ich finde die super schön. Und da gibt es irgendwie alle möglichen Klassiker. Ich scroll hier mal runter. Zum Beispiel Arthur Schnitzler Traumnovelle, Mary Shelley Frankenstein, Rainer Maria Rilke Liebesgedichte. Und das alles eben in dieser Schmuckausgabe. Und das ist total nett. Da ist vorne so eine, also es ist, ja, es ist einfach schön. Schaut es euch an. Ich stelle es rein.
Ja.
Und ich
Schloss
Gripsholm
lohnt sich in jeder Ausgabe.
Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Das wird so mein Weihnachtsbuch, glaube ich. Also in meiner Weihnachtspause werde ich das dann mal lesen in Ruhe.
Ja.
Und apropos Weihnachten, wir gehen ja jetzt stramm auf Weihnachten zu.
noch sind wir im November.
Ja, aber nur noch ganz knapp. Und zwar, ich habe ja schon oft hier an dieser Stelle von Buch 7 erzählt.
Ja.
Und da wollte ich euch kurz sagen, das war nämlich meine Nachricht im November, die mich sehr gefreut hat. Buch 7 hat es geschafft, 1 Million Spendengelder einzusammeln insgesamt jetzt. Also die zählen immer mit. Ich muss euch das kurz erklären, was das eigentlich ist. Das ist ein 2008 gegründetes Projekt in Langweid am Lech und das war mal ein Studentenprojekt. Also ein paar Studenten haben sich einfach ganz idealistisch gedacht, es kann doch nicht sein, dass Amazon und Co. hier den großen Reibach machen. Wir müssen doch irgendwie versuchen, den Buchhandel so aufzustellen, dass er nicht einfach nur den ganzen Umsatz irgendwie in die eigene Tasche steckt, sondern die schaffen es, dass sie 75% ihres Gewinns in soziale oder kulturelle Projekte stecken. 75%, manchmal sogar mehr. Und das heißt, dass sie dann teilweise zum Beispiel 10.000 Euro an ein Projekt spenden für Tierschutz, dann wieder irgendwas für krebskranke Kinder und so weiter. Also immer so in Tranchen praktisch. Wenn wieder was sich angesammelt hat, dann wird gespendet. Und sie hatten auch schon Probleme, habe ich jetzt gelesen, was das Finanzamt angeht und Spenden und so weiter. Das ist immer gar nicht so einfach, dass sie das alles so hingekriegt haben. Aber wie gesagt, sie haben es geschafft, seit 2008 jetzt 1 Million mittlerweile schon zu spenden. Das heißt, wenn ihr sowieso Bücher verschenkt zu Weihnachten und das nicht, das ist natürlich Voraussetzung, wenn ihr das nicht im kleinen Buchhandel nebenan machen würdet, sondern zum Beispiel bei Amazon, Dann überlegt euch doch, ob ihr das stattdessen bei Buch 7 macht. Ich habe vorgestern was bestellt, es war gestern sofort da, also innerhalb von nicht mal einem Tag liefern die, also die sind da jetzt auch nicht schlechter als die anderen oder sowas.
Super.
Und der Buchpreis durch die Buchpreisbindung ist ja nicht anders, ja? Also ihr habt überhaupt keinen Verlust dadurch, außer dass ihr durch euren Einkauf natürlich noch was Gutes macht. Das ist der einzige Unterschied. Und das finde ich so eine tolle Idee, dass man eben versucht, einfach mal Dinge neu zu denken und zu überlegen, könnte man das nicht auch anders machen in unserer schönen kapitalistischen Welt? Also buch7.de, schaut es euch mal an. Die Seite ist nicht so sexy, das gebe ich zu. Die Suche funktioniert nicht immer perfekt, aber es lohnt sich wirklich, da einzukaufen. Und wenn ihr es dann mit Lastschrift macht, dann bleibt auch am meisten an Spenden für die übrig, weil wenn man irgendwie mit Kreditkarte oder PayPal oder sowas zahlt, dann gehen ja da immer einige Gebühren drauf.
Ja, okay, sehr gut. Genau. Ja, Buch 7. Nein, ist toll. Also man findet schon, also wenn man bestimmte Bücher sucht, man findet sie schon. Also, aber
ich habe jetzt zum Beispiel gesucht nach Ernährungsdocs, weil ich wusste, es gibt von den Ernährungsdocs, das ist ja so eine Reihe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und da wusste ich, da gibt es Bücher. Und wenn man Ernährungsdocs zusammenschreibt, findet die Suche das nicht, sondern nur, wenn man es Ernährungs-Docs schreibt. Und dieses Problem haben ja viele Suchmaschinen. Da sind einfach die ganz großen Anbieter, Google, Amazon und so weiter, sind da halt schon sehr viel besser natürlich, weil die auch viel mehr Geld da reinstecken können, wenn wir ehrlich sind. Also insofern, Notfall kann man sich ja bei einem der Großen die ISBN-Nummer raussuchen und nach der suchen und die findet er dann immer ganz schnell. Also insofern, das ist mein kleiner Tipp. Und ihr könnt euch ja zum Beispiel Angela Merkels Buch kaufen. Freiheit kommt heute auf den Markt.
Also heute, lesen, wo wir aufzeichnen, Lust?
Nee, heute, wo wir auch ausstrahlen. Habe ich
heute, wo
geguckt.
Wir ausstrahlen, okay.
Heute, wo wir ausstrahlen,
cool.
Ja. Willst du es lesen?
Im Prinzip wird es mich total interessieren. Ich fürchte nur, es ist natürlich ein wahnsinnig dickes Buch. Und ich glaube, mir fehlt die Zeit, ein solch dickes Buch zu lesen.
Ist es so dick? Ich habe noch gar nicht geguckt.
Ach so, ich dachte. Na, aber guck mal, das sind doch so von ihr auch Memoiren, oder nicht so? Da ist doch alles drin.
Warte mal.
Das kann ja nur dick sein.
Es kostet schon mal, es ist 42 Euro, das klingt nach 736 Seiten.
Ich hätte sogar mit mehr gerechnet, aber klar, aber es sind 736 Seiten. Nein, aber im Prinzip interessiert es mich auf jeden Fall.
Obama, wie dick war Obamas?
Das war auch so 1000, dick, ja? Der hat ja zwei, der hat doch schon ein zweites Buch. Ich glaube, der hat schon zweimal 1000 Seiten.
Ja, 1024. Okay.
Habe ich das in Erinnerung gehabt?
Diese Politiker können sich nicht kurz fassen, scheint mir.
Naja, die haben einfach wahnsinnig viel erlebt und zu erzählen.
Ja.
Das ist ja, weißt du, nicht so in unserem kleinen beschaulichen Leben, wo kaum etwas passiert, außer dass man sich ab und zu mal digital zusammenschaltet und zwischendurch mal die Bergretter guckt. Weißt du, also passiert ja nicht so viel in unserem Leben. Ist wirklich krass, in diesem Winter, die Bergretter, neue Staffel der Bergretter, kam vor knapp 2 Wochen oder 2,5 Wochen auf den Markt. Das ZDF hat zum allerersten Mal alle Folgen, es sind nur 5 in diesem Jahr, in dieser Saison, alle 5 auf einmal ins Netz gestellt, in die Mediathek.
Ja, haben Sie jetzt verstanden, krass, wie man das macht mit diesem Bingen, von dem alle reden?
Ja, und keiner wusste das. Und plötzlich hieß es von heute auf morgen, alle Folgen sind drin. Und ich nur, wie jetzt, im Ernst? Naja.
Ja, aber das muss man so machen. Das machen ja mittlerweile alle so eigentlich. Mich nervt es eher, dass dann Apple Plus und sowas das wieder anders machen und sagen, jeden Mittwoch eine Folge. Und dann musst du immer warten.
Eigentlich finde ich es gut. Eigentlich finde ich es gut, wenn immer nur einmal in der Woche eins kommt. Weil man dann einfach dieses Vergnügen auch streckt. Man wird dazu gezwungen, das einfach so gut zu verteilen. Ich finde es eigentlich gut. Denn überleg doch mal, so schaust du 5 Folgen in 2 Tagen oder vielleicht in 3 Tagen und dann musst du wieder 362 Tage warten, bis wieder was kommt. Ich finde es eigentlich gut, nicht dieses immer gleich alles auf einmal Masse. Im Prinzip finde ich, ist es eine Unart.
Okay.
Ja,
aber das heißt eigentlich nur, du kannst dich auch selber disziplinieren und sagen, ich gucke nur mittwochs immer eine Folge Bergretter.
Und das fällt mir halt so schwer. Es ist genauso wie Schokolade im Haus zu haben. Wenn 3 Tafeln Schokolade im Haus sind, dann werden 3 Tafeln gegessen.
Absolut.
Es geht nicht anders.
Und das stimmt.
Und da bin ich dann wahrscheinlich auch nicht diszipliniert genug. Aber man will ja auch nicht... Man will ja auch mit der Zeit gehen. Man will auf dem gleichen Stand sein wie alle anderen, weißt du? Und deswegen, wenn es schon alle Folgen gibt, dann muss man sie auch, also kann ja ein paar Tage sich Zeit lassen, aber dann muss man sie auch schon gucken, weil sie sind schon draußen.
Ja,
ich glaube, das ist.
Ja, da hast recht.
Es ist auch dieses Gemeinschaftsgefühl natürlich, ne, dass es nicht mehr gibt. Dieses Lagerfeuergefühl. Alle gucken zur gleichen Zeit der Klassiker, der immer zitiert wird, das ist ja Wetten, dass. Aber da ist schon was dran. Ne? Das beim Tatort zelebrieren das ja auch ESC, alle ganz brutal.
Auch den ESC.
Der ESC sowieso. Aber zum gleichen Zeitpunkt, Fußball, ja, zum gleichen Zeitpunkt als Gemeinschaft, als Deutschland oder als Europa oder als Welt, das zu gucken, das ist etwas anderes. Da schwingt was anderes mit, als wenn jeder für sich das Zeug einfach so wegbinscht.
Man könnte es auch so machen, dass man, wenn man in die App zum Beispiel reingeht, dass die einem, und dass man dann sagt, lass mich immer nur pro Tag eine Folge gucken oder pro Woche.
Ja, na gut.
So eine technische Lösung.
Aber dann wiederum,
für Leute, die sich nicht beherrschen können.
Ja, das stimmt. Also dein Schloss Gripsholm finde ich auf jeden Fall sofort bei Buch 7. Habe ich gerade eingegeben. Es ist diese
schön.
Schmuckausgabe mit Goldprägung.
Mit
ist
dieser Raute da drauf vorne. Ja, genau. Das hat so eine Raute. Ja.
Ich finde es ein bisschen hässlich, das Bild.
Echt?
Ja, weil da ist einfach das Schloss, 7-mal das Schloss abgebildet. Es sei denn, es ist die Originaltapete vom Schloss Gripsholm, das es ja in echt gibt in Schweden.
Nee, das glaube ich nicht.
Nein, weißt du, es hat nämlich so ein, es wiederholt sich wie so ein Tapetenmuster.
Ja, aber du, jetzt schau mal, scroll mal ein bisschen runter und dann siehst du die anderen von der Ausgabe und siehst, dass die alle so sind. Und wenn du dann alle hast, sind die natürlich wunderschön, weißt du? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du
meinst.
Sie
sehen alle so aus, nur mit anderen Farben und anderen Motiven und aber halt.
Gefällt mir dann. Ja, finde ich auch gut. Es ist aber auch nur das Cover und es ist nicht hässlich, das Cover, um Gottes Willen. Da unten drunter ist ja nochmal so ein ganz anderes Cover. Das ist ja auch interessant. Das ist von Reklam Philipp Junior aus dem Jahre 2020. Das ist mal ein interessantes Bild. Da ist nicht das Schloss drauf, sondern eine Frau, die in einen See springt, in ihrem Badeanzug, während eine andere nackt.
Ist es von Daniela Krien?
Ja, so ähnlich. Während eine andere nackt, auch mit Badekappe, aus dem Wasser steigt und eine dritte Frau mit einem asiatischen Sonnenschirm ist in einem Ruderboot, in einem Kanu sozusagen und ist auf dem Wasser. Und darunter steht G. Barbier 1925. Das ist also ein Foto, das ist ein Bild, ein Gemälde, das sie sich ausgesucht haben aus dem Jahr 1925. Passt dann so ein bisschen auch in die Zeit natürlich, in der Schloss Gripsholm spielt. Geht hier um einen Sommerurlaub von Peter und seiner Freundin, die nennt er immer nur die Prinzessin, und die mieten sich für 5 Wochen im Schloss Gripsholm ein. Und dann bekommen sie noch Besuch von auch so einem lustigen Kumpel, der heißt Karlchen, und von Billy, das ist die beste Freundin von der Prinzessin. Und ja, und dann baden sie zusammen und gehen spazieren und unterhalten sich. Es gibt vergnügliche Gespräche.
Ich bin sehr gespannt.
Und dann treffen sie auf ein kleines Mädchen, das sozusagen aus einem sehr bedrückenden Kinderheim geflohen ist. Und diese Sommeridylle wird sozusagen mit einem Schatten versehen. Also da ist es so grob, die Geschichte von Schloss Gripsholm. Es ist vielleicht das schönste Buch aller Zeiten. Ist blöd, dass ich es gesagt habe, weil eure Erwartungen jetzt so hoch sind. Aber es ist ein außergewöhnliches Buch.
Wir lesen
Buch.
Das jetzt alle.
Und mit einer Leichtigkeit, wirklich, das wie eine Sommerfrische. Weht es quasi durch unseren Kopf, dieses Buch.
Kann man es trotzdem auch im Winter gut lesen?
Ja, natürlich, das kann man immer lesen.
Okay.
Kann man immer lesen. Schloss Gripsholm. So.
Noch eine gute Nachricht, bevor wir zu unseren Büchern kommen. Wir sind nämlich gerade kurz in die schwarzen Zahlen gekommen mit diesem Podcast. Das wollte ich dir noch sagen. Ich habe ja eine Excel-Tabelle gemacht mit unseren Ausgaben und unseren Einnahmen. Und wir waren jetzt für, glaube ich, 4 oder 5 Tage waren wir jetzt in den schwarzen Zahlen. Also das, was reinkommt, ist das von unseren lieben Steadies. Vielen Dank dafür. Und das, was rausgeht, ist aber jetzt blöderweise, geht es jetzt gleich schon wieder raus, weil wir ja jetzt schon fast ein Jahr Podcast machen. Das heißt, diese ganzen Sachen, so Domain und Hosting und sowas, das zahlt man immer für ein Jahr. Und das heißt, dann kommen jetzt gleich wieder die Ausgaben. Aber egal, ich wollte dich trotzdem an diesem schönen Gefühl teilhaben lassen, dass wir gerade mal keine Miesen machen. Ist doch auch gut.
Okay, ja.
Ja, egal.
Hey, you made my day. Nein, wirklich danke, dass du uns mal wieder daran erinnert hast. Einfach, weißt du, dass hier...
Dass sie ja,
nicht
sowas
besonders
halt, ist
wirtschaftlich
egal.
Sind, im Augenblick noch nicht. Aber
75% unseres Gewinns fließen in Bücher. Wahrscheinlich, wenn wir dann mal Gewinn machen, oder? Wir hauen es eh sofort.
Ja, aber ich bin gespannt, wie das ist, wenn wir Gewinn machen. Ob es dann für ein Taschenbuch reicht.
Ja, mal sehen, genau. Aber wir fangen mal an mit unseren ersten Sätzen aus den Büchern, die wir heute mitgebracht haben.
Ja.
Ich habe diesmal wieder ein aktuelles Buch dabei, verspreche aber, gelobe heilig, dass ich nächstes Mal ein unaktuelles Buch dabei habe, das schon älter ist. Ich mache jetzt immer so ein bisschen Wechsel.
Aber warum musst du es versprechen? Also
weil ich mittlerweile finde, dass ich eine Verpflichtung habe, auch mal ältere Bücher und vor allem auch mal Taschenbücher vorzustellen, weißt du? Die nicht so teuer sind, weil man kann sich zwei bis drei Taschenbücher kaufen, anstatt eines Angela Merkel-Buchs.
Das stimmt. Taschenbücher sind wirklich ein gutes Argument.
Ja.
Und ich glaube auch, dass die meisten lieber Taschenbücher lesen. Ich bin ja ein Fan von gebundenen Büchern.
Warum auch immer.
Ach, aber eigentlich sind Taschenbücher wirklich so viel praktischer. Und theoretisch müssten eigentlich viel mehr Bücher gleich als Taschenbücher erscheinen. Eigentlich.
Ja, das stimmt schon.
Aber,
ich denke halt, also für die Verlage und natürlich auch für die Autoren und Autorinnen bleibt natürlich mehr hängen von so einem 24-Euro-Buch. Also das sind sowieso immer sehr kleine Beträge, die da die Einzelnen bekommen. Und insofern gönne ich jedem Autor und jeder Autorin, also dass sie da ein bisschen was verdienen, bevor das Taschenbuch rauskommt. Willst du anfangen mit deinem ersten Satz?
Ja, ich fange an mit meinem ersten Satz. Kinder sind faszinierende Wesen. Sie werden unschuldig geboren. Sie sind wie ein weißes Blatt Papier, ohne eine Geschichte.
Oh, ich habe irgendwie, kann es sein, dass ich das, kann ich das kennen?
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Das kommt mir gerade wahnsinnig bekannt vor.
Kinder sind faszinierende Wesen. Sie werden unschuldig geboren. Sie sind wie ein weißes Blatt Papier, ohne eine Geschichte.
Ja. Ohne eine Geschichte.
Also meine erste Betonung war dann doch richtig vorhin.
Okay.
Dein erster Satz?
Mein erster Satz ist ein bisschen krasser. Ich werde vor ein Auto laufen. Die Menschen werden sich um mich scharen und mit weit aufgerissenen Augen auf meine blutenden Wunden starren.
Ganz ehrlich, so müssen Bücher anfangen. Wirklich, so
es ist auch, ich muss sagen, ich habe ja vor zwei Folgen, glaube ich, mal gesagt, ich habe dieses Jahr noch keine Bestwertung für Bücher gehabt. Also und jetzt habe ich plötzlich zwei. Also und das ist eines davon auf jeden Fall. Ja, ganz tolles Buch.
Das ist toll. Mhm. Das ist toll.
Aber ich finde es noch etwas spannender. Ich finde, wir sollten mit deinem anfangen.
Also, das Buch, was ich habe, ich muss so sprechen, weil der Autor spricht so.
Hat der einen Schnurrbart?
Ja.
Ja, okay.
Du.
Okay. Dann kenne ich es wirklich nicht.
Es ist das Buch Zeit für Freundschaft von Horst Lichter.
Ich wusste gar nicht, dass der Bücher schreibt. Oder ist das sein erstes?
Nein, er hat schon mehrere Bücher geschrieben. Ich meine, entschuldige bitte, er ist Spiegel-Bestseller-Autor.
Mm.
Er hat schon mehrere Bücher geschrieben.
Okay, wusste ich nicht.
Mhm. Und es geht in diesem Buch um die Frage, was ist eine gute Freundschaft? Hm. Ich kann schon mal gleich eine Antwort vorwegnehmen. Und da werden viele aufhorchen und sich fragen, ob das, was sie mit anderen sogenannten FreundInnen erleben, ob das wirklich Freundschaft ist. Eine gute Freundschaft stellt keine Forderung. Also das schon mal vorneweg. Mhm. Und er philosophiert in diesem Buch, das ich überraschend schön fand. Also ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass mir das gefallen würde. Mein erster Gedanke ist, wie viel kann man denn über Freundschaften schreiben und wie soll das interessant sein? Und es ist ein wirklich, wirklich schönes Buch, weil man auch sehr viele Antworten bekommt und sehr viele Anregungen. Also eine gute Freundschaft stellt schon mal keine Forderungen. Das ist schon mal ganz wichtig. Konnte ich sofort nachvollziehen. Er nennt sogar an einer Stelle eine Zahl an Stunden, die man miteinander verbracht hat im Leben, die sozusagen dafür stehen, was eine gute Freundschaft ist. Und bei einer guten Freundschaft heißt es, du hast 150 Stunden im Leben zusammen verbracht. Das ist eine Zahl von amerikanischen Wissenschaftlern. Und dann ist man gut befreundet.
Ah, das überrascht mich jetzt. Ich hätte jetzt eine viel höhere Zahl erwartet, weil
gute Freundschaft ist sie, glaube ich, über 200 oder 250.
Aber 150 Leben,
Stunden
nicht pro Jahr
im Leben.
Oder so.
Nee, habe ich auch erst gedacht. Aber es ist, na komm aber erst mal auf 150 Stunden.
Ja, das ist ganz schlimm. Ich habe wirklich letztes und dieses Jahr eine Liste gemacht. Oh Gott, ich wieder mit meinen Listen, verdammt. Ich habe eine Liste gemacht, wo ich meine besten Freunde und Freundinnen aufgeschrieben habe und immer die Daten drunter, wenn ich sie getroffen habe, weil ich mal wissen wollte, ob dieses Gefühl, dass ich habe, dass ich die alle zu selten sehe, wirklich stimmt.
Ja.
Und es stimmt echt. Das ist so krass. Ich glaube, deswegen mögen wir auch solche Serien wie Friends oder so, weil die immer aufeinander hocken. Und in unserem Alltag ist es nicht so. Also meine beste Freundin sehe ich, wenn es hochkommt, einmal im Monat. Ein bis zweimal im Monat. Und das war's, ja. Weil wir auch weit voneinander wegwohnen und so.
Ein bis zweimal im Monat, das ist total super.
Also meinen ältesten Freund sehe ich jetzt einmal im Jahr, habe ich anhand dieser Aufzeichnungen gesehen. Klar, man schreibt
aber
sich zwischendurch
mal
eine SMS oder so, aber ich finde es schade.
Genau. Und die Frage ist, hat er jemals zu dir gesagt, oh Larissa, du könntest dich echt mal öfter melden?
Nee. Weil es ihm genauso geht. Ja,
und
geht
deswegen, uns beiden so, dass genau, nicht und schaffen. Deswegen ist es eine Freundschaft.
Ja. Ja.
Weißt du, eine Freundschaft fordert nicht. Ich finde, diese Aussage ist ganz zentral und man kann sie sehr gut nachvollziehen. So, es geht um alle möglichen Aspekte der Freundschaft. Er erzählt natürlich auch von seinen eigenen Freunden und da sind sehr amüsante Geschichten auch dabei. Er erzählt zum Beispiel von Achim, für den er als Junge, obwohl war das Achim? Nein, das stimmt gar nicht. Mit Achim ist er mal mit dem Fahrrad auf dem Schrottplatz unterwegs gewesen. Und diese Geschichte mit Achim, die ist wirklich, also da habe ich wirklich, also die erzählt in der Schule, also Achim hat immer Mist gemacht und er wurde immer dafür bewundert, dass er sich die Dinge getraut hat, weißt du, die andere sich nicht getraut haben. Und Achim war dann auch irgendwie ein kleiner Chaot und die haben immer so Pattex, du kennst Pattex, diesen Klebstoff.
Ja, klar.
Den haben sie sich immer so auf die Zunge gemacht und dann wurden da so kleine Kügelchen draus. Dann hast du darauf rumgekaut wie Kaugummi. Und einmal kam ein Lehrer, als Achim wieder mit dieser Pattex-Tube spielte, kam ein Lehrer und hat ihm diese ganze Tube in den Mund gedrückt, dass der Pattex geschluckt hat. So, natürlich, da würde Lehrer heute für ins Gefängnis kommen. Das war aber damals. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, im Ernst? Wie krass ist das denn? Es ging ihm auch ganz schlecht, hat sich dann furchtbar übergeben und hat das nie wieder gemacht mit dem Pattex.
Oh Gott.
So, aber ja, er erzählt aber auch wirklich von Freunden, für die er kostenlos das Mofa geputzt hat und sich trotzdem nicht ausgenutzt gefühlt hat. Und er schreibt zum Beispiel, was unglaublich hilft, Kontakt zu halten zu alten Freunden, das ist ein Hobby. Ein gemeinsames Hobby. Das verbindet Freunde, selbst wenn sie in unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Wir kennen das sonst vom Fußball immer nur. Dass wirklich der Millionär mit dem, was weiß ich, Schuhputzer oder so, dass die beide zusammen im Stadion nebeneinander stehen und ihren Verein anfeuern und dass das etwas unglaublich Verbindendes hat. Und so ist es auch beim Hobby. Und er nennt als Beispiel einen Freund von ihm, einen guten Freund, der Millionär ist. Und er sammelt quasi rote Sportwagen. Und er hat, glaube ich, an die 40 rote Sportwagen. Und sie sind alle rot und wohl auch schwarz, aber überwiegend rot. Und er hat ihn dann mal gefragt, warum immer nur rote Sportwagen? Und dann hat der gesagt, weißt du was, ich möchte nicht so auffallen, meine Jungs sollen nicht wissen, dass ich so viele habe. Für die kommt er immer mit dem gleichen Auto an. Immer mit dem gleichen roten Auto. Auch wenn das jedes Mal vielleicht ein neuer Sportwagen ist. Der hat 40. Die wollen ausgefahren werden. Und ich fand es so total rührend, wie viel Rücksicht er auf die anderen nimmt, denen es eben wirtschaftlich nicht so gut geht. Es gibt auch so eine Art Fragebogen ganz am Ende. Den kann man einem Freund, einer Freundin zum Ausfüllen geben. Und er hat es auch gemacht mit einem Comedian, den ich bis daher noch gar nicht kannte, Toni Bauer. Kennst du den schon mal gehört? Das ist wohl ein relativ erfolgreicher Comedian, der auch ähnlich viele Schicksalsschläge wie Horst Lichter gehabt hat. Der Horst Lichter hat ja auch schon zweimal Herzinfarkt gehabt und Toni Bauer war auch schon zweimal im Koma. Und hat, glaube ich, so eine Darmgeschichte.
Doch, das Bild kenne ich. Ich sehe ihn gerade, ja.
Und da gibt es dann im Rahmen dieses Fragebogens, antwortet Toni Bauer dann, diese eine schöne Geschichte, die es gibt. Er hat nämlich mit 11 schon gesagt, eines Tages bin ich berühmt. Warum auch immer, weiß er nicht mehr, warum er das gesagt hat. Und dann, als er 15 Jahre alt war, er war gerade zum zweiten Mal ins Koma gefallen, heißt es hier, wollten sie mit den Jungs nach Düsseldorf in die Altstadt, weißt du, so pubertär einen drauf machen, cool sein, Mädels angucken. Und weil er bei seiner Oma gewohnt hat und seine Oma immer vor Sorge ganz krank war, wenn er bis spät nachts unterwegs war, hat er einen Zettel genommen und hat draufgeschrieben, Oma, mach dir keine Sorgen, ich bin heute Abend erst spät zu Hause. Und dann PS, bewahre den Zettel auf, eines Tages bin ich ein Star. Und die Oma hat den Zettel bis heute noch.
Ach, wie süß.
Ja, es geht natürlich auch um die Frage, kann eine Oma ein Freund sein? Können die eigenen Eltern Freunde sein? Auch darum geht es. Können Tiere Freunde sein? Dann nennt er zum Beispiel ein so ein Beispiel. Opa hat einen Dackel. In der Nacht stirbt der Opa und der Dackel wollte in dieser Nacht zum allerersten Mal nicht im Bett schlafen. Und alle so, oh, das Tier hat eine Vorahnung gehabt. Er stellt nur klar, es ist einfach kompletter Blödsinn. Der Opa war schon im Genesungsprozess. Der Typ roch komisch. Die Hunde riechen das. Da denken die, ich halt mal besser Abstand. Also, wir vermenschlichen Tiere, weißt du? Auch darum geht es. Ja? Oder ein Hund, der dann nicht mehr rauskommt, weil jemand in der Familie gestorben ist, ja, und der Hund, oh, seit 2 Jahren weicht er nicht irgendwie vom Grab oder so, ja, er sagt fast, das kann passieren, natürlich, aber fast alle Geschichten sind Schwachsinn oder auch vorsichtig formuliert, Zitat Horst Lichter, wenn der Hund so dumm ist, dass der 2 Jahre nicht merkt, dass der Opa nicht mehr aus dem Grab kommt, da muss man sagen, ist das Tier wirklich im untersten Bereich von kognitiver Intelligenz. Also das ist auch so ein bisschen der Ton. Ja, welche Menschen werden überhaupt Freunde? Da gibt es eine schöne Geschichte aus seiner Bekanntschaft zum Beispiel. 2 Mädchen, die komplett gegensätzlich erzogen sind. Die eine hatte so Hippie-Eltern, durfte nach Hause kommen, wann sie wollte, Hausaufgaben machen, wann und wie sie wollte. Die durfte alles. Die andere, total streng erzogen, klare Ansagen, 20 Uhr zu Hause sein und bevor du überhaupt rausgehst, erstmal alle Hausaufgaben fertig machen. Ja, hier keine wilden Haare oder freakige Klamotten. Diese beiden waren beste Freundinnen. Auch interessant. Und jede hat sich danach gesehnt, so zu leben wie die andere. Es geht darum, warum Reichtum verweichlicht und Armut stark macht, zum Beispiel. Es geht auch darum, dass du als berühmter Mensch nicht mehr ganz so leicht unterscheiden kannst, wer ist wirklich ein Freund. Und dazu gibt es einen wunderbaren Satz, den Horst Lichter zitiert. Ruhm verändert dich nicht. Er erlaubt dir nur, das Arschloch zu sein, das du schon bist. Weißt du, ist dieser Satz gut?
Sehr schön.
Ja, aber die Frage, die natürlich allem zugrunde liegt, ist, was bedeutet Freundschaft eigentlich, wann ist es wirklich eine Freundschaft? Man denkt nach diesem Buch auf jeden Fall darüber nach. Auch immer verbunden mit der Frage, nehmen wir uns auch genug Zeit für sie? Also es gibt ein paar sehr schöne Gedanken, Anstöße, verbunden mit schönen Anekdoten aus seinem eigenen Leben. Und einige werden nach diesem Buch vielleicht feststellen, dass Menschen, die sie bisher für Freunde gehalten haben, vielleicht gar keine sind. Sein Buch, das sich total lohnt. Es hat mich überrascht, dass es so schön ist. Ich habe es damals gelesen für einen Talk, den ich mit ihm gemacht habe und bin dann aber wirklich hängen geblieben und habe das alles gelesen und war sehr, sehr angetan von diesem Buch. Zeit für Freundschaft. Horst Lichter.
Was ich so toll finde an Freundschaften, also nicht nur an Freundschaften, sondern was mir aufgefallen ist dieses Jahr, ich habe so 7 oder 8 Freunde und Freundinnen und viele davon kenne ich wirklich schon seit ich so, also die meisten Freunde und Freundinnen habe ich eigentlich so zwischen 20 und 25 kennengelernt, würde ich jetzt mal schätzen. Das war so eine Zeit, so eine prägende Zeit, da bist du raus aus dem Elternhaus und lernst halt auch viele neue Leute kennen durch Arbeit und Studium und so. Und das Tolle finde ich aber, ich habe dieses Jahr eine neue Freundin gefunden. Ganz neu. Oh. Und ich dachte irgendwie, das geht nicht mehr, weil man ja irgendwie mit Freunden auch so Neues oder Altes verbindet und gemeinsam groß geworden ist sozusagen. Und ich freue mich total, dass ich dieses Jahr noch eine neue Freundin gefunden habe, die ich noch gar nicht gut kenne.
Wo habt ihr? Ja, du siehst mal. Und dennoch, auch ganz interessante Zahl aus diesem Buch. 5 von 10 Leuten, die du als Freunde bezeichnest, würden andersherum nicht das Gleiche sagen. 5 von den Menschen, die du als deine Freunde bezeichnest, würden andersherum nicht sagen, dass du zu ihren Freunden zählst. Ist das nicht total interessant? 5 von 10.
Ich frage die jetzt alle. Ich frage die heute alle. Ich rufe die alle an und sage, bin ich jetzt eigentlich deine Freundin oder nicht?
Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Also jetzt du und deine neue Freundin.
Über einen gemeinsamen Freund.
Also ja, aber auf einer Party oder was? Oder auf einem Geburtstag oder abends?
Nee. Das ist die Partnerin eines Bekannten von mir. Mhm. Und die kannte ich halt noch nicht. Und ich hatte irgendwie, und es ist eine ganz tolle Frau. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Ich bin sicher.
Ich bin jetzt ein bisschen peinlich berührt.
Wieso denn? Aber das ist doch einfach nur total schön.
Vielleicht bin ich gar nicht ihre Freundin und vielleicht weiß sie das irgendwie gar nicht, dass ich sie jetzt als Freundin sehe, siehst du? Und jetzt sagst du auch noch, die meisten finden gar nicht, dass man befreundet ist.
Aber die Hälfte, 5 von 10.
Ich finde ja, dieses typische Ding, ob jemand wirklich ein Freund oder eine Freundin ist, ist dieser Gedanke, würdest du, wenn es dir schlecht geht, also nicht, wenn was Schlimmes passiert ist, sondern nur, wenn du dich schlecht fühlst, würdest du diesen Menschen um nachts um 3 anrufen, ja oder nein? Und das machst du nämlich nicht bei Bekannten, weißt du? Das machst du nur bei echten Freunden. Mhm. Wenn du weißt, mir geht's gerade nicht gut, ich muss mit jemandem reden, würdest du dann diesen Menschen anrufen, ja oder nicht? Also hättest du das Gefühl, du könntest ihn anrufen.
Ja.
Und dann ist es für dich ein Freund.
Ja, und würdest du sie anrufen nachts um drei?
Ja, also jetzt, also da muss ich ja dann wieder fair sein und sagen, erstmal würde ich natürlich meine älteste Freundin anrufen.
Weil, ist ja richtig so.
Genau, weil sonst ist die beleidigt wahrscheinlich, wenn ich dann die neue Freundin anrufe. Ja. It's complicated mit Freundinnen.
Oh Mann, ey, wenn es dir so schlecht geht, weck mich doch nachts um drei. Ja, manche Freundschaften überstehen auch einen Anruf nachts um drei nicht mehr.
Ja. Das kann auch. Ja, und dann ich finde auch wirklich, es gibt Leute, die habe ich früher als wirklich enge Freundinnen bezeichnet, mit denen habe ich heute überhaupt keinen Kontakt mehr. Also ich war auch Trauzeugin bei jemandem, mit dem habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr und da waren wir ganz eng. Also ich finde, es ist normal, dass man auch teilweise Freundschaften für eine Zeit nur hat, für eine bestimmte Zeitspanne und andere hat man für sehr lange. Also das ist unterschiedlich ja. Und ich finde das auch ganz, ganz normal und gar nicht schlimm. Das sind Wegbegleiter einfach.
Die kuriose Sache ist ja, ich habe einen Freund, den ich immer so eigentlich aus Studienzeiten noch kenne. Das war eigentlich mein bester Freund. Den habe ich aber in den letzten 20 Jahren nur ein oder zweimal gesehen. Und trotzdem ist mein erster Gedanke immer, es ist immer noch mein bester Freund. Er würde vielleicht von mir das nicht sagen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber obwohl wir uns so selten sprechen, also dafür gibt es diverse Gründe, ja, aber es ist nicht schlimm. Mhm. Und ich weiß, wir werden uns irgendwann jetzt auch, ich habe ihn sogar gestern angerufen und habe gesagt, hast du Zeit nächste Woche? Aber er muss arbeiten, er hat einen neuen Job, deswegen muss er arbeiten. Er sagt, nein, er kann leider nicht. Ich habe gesagt, ach, wie schade. Aber es ist so, als wäre keine Zeit vergangen. Und das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, es ist Jahre her mittlerweile, er wohnt in Zürich. Deswegen, er ist nicht um die Ecke, sondern er ist in Zürich. Und es ist einfach, es ist so, als wären keine 10, 12 Jahre vergangen, seit wir uns gesehen haben. Es ist wie damals. Es geht nicht weg. Und ich würde auch immer noch heute sagen, das ist mein bester Freund. Toll. Auch wenn es vielleicht technisch gesehen dann irgendwie Bullshit ist, weil dafür haben wir uns vielleicht wirklich auch viel zu wenig gesehen. Aber trotzdem würde ich sagen, und es ist ganz faszinierend. Und es gibt keine Ansprüche, es gibt keine Forderung. Es ist so, wie es ist. Es ist mega entspannt. Und natürlich, wenn wir ab und zu mal WhatsAppen, das kommt ja so vor. Klar, das machen wir dann schon. Aber ich finde es selber kurios. Es ist so, als wäre keine Zeit vergangen. Und Schön. Es ist ja wirklich viel Zeit dazwischen, ja. Ja,
ja. Ja, ganz dass man merkwürdig. Nicht fremdelt sozusagen. Also mit manchen Leuten hat man so ein Fremdelgefühl, dass man erst wieder warm werden muss. Und wenn es nicht so ist, dann sind es wirklich gute Freunde, finde ich. Da ist es egal, wie oft du dich siehst.
Das eben drum, du siehst, auch das ist Zeichen einer Freundschaft. Ja. Es ist egal, wie oft du dich siehst. Das ist kein Merkmal für Freundschaft.
Nee, das natürlich nicht, aber andersrum, wieso verbringen wir nicht mehr unserer Lebenszeit mit den Menschen, die wir wirklich wahnsinnig gerne mögen, weißt du, die uns gut tun? Das ist ja das, was Freundschaft ist. Es würde uns gut tun, sie öfter zu sehen. Aber wir schaffen es im Alltag halt einfach nicht. Es geht nicht, weil wir in anderen Städten wohnen, weil wir Jobs haben, Familie haben, was auch immer. Oder weil wir die Partner der Freunde nicht mögen.
Und weil wir vielleicht dann doch keine Freunde mehr sind.
Ja. Ach, das aber ist aber deep. Also ich werde jetzt sofort, wenn wir fertig sind, muss jetzt meine ganzen Freundinnen und Freunde anrufen, um zu sehen, ob sie mich mögen. Ich fühle mich jetzt total verunsichert.
Nee, aber das ist falsch. Dann drückst du schon wieder eine Erwartungshaltung aus.
Oh Gott.
Eine Freundschaft verlangt nichts. Mhm. Weißt du, es gibt keine Rechnung. Es ist auch nicht so, wenn einer sich viermal um einen kümmert, dass der andere sich irgendwann mal auch um dich kümmern müsste. Freundschaft rechnet nicht auf.
Aber das weiß ich nicht. Also sagt Horst. Ach so, ja, okay.
Horst
aber
wir sagt beide.
Christian,
Freundschaft
sagt Christian.
Rechnet nicht auf.
Oh, jetzt hält er mir sogar noch den dicken Horst da, der vorne groß auf dem Cover ist, in die Kamera. Da kriegt man richtig Angst. Aber das ist schon die Frage, finde ich. Wenn du immer das Gefühl hast, du bist diejenige oder derjenige, der das immer initiiert, der die Treffen und den Kontakt initiiert und von der anderen Seite kommt gar nichts, dann heißt das auch, dass die andere Seite nie an dich denkt, oder?
Nein.
Nicht?
Glaube ich nicht. Ich bin einer, der sehr gut auch so Freundschaften halten kann. Ich habe auch Freunde und es geht immer von mir aus. Aber es gibt Gründe und es ist trotzdem eine richtige Freundschaft. Freundschaft rechnet nicht auf. Das hat ja andere Gründe, weißt du? Es liegt dann in der Natur dieser Menschen oder so. Das heißt aber nicht, dass du ihnen weniger wert bist.
Weiß ja nicht, weil 5 von 10 Leuten, habe ich gehört, halten dich dann gar nicht für einen Freund. Frag doch da nochmal nach, lieber Christian.
5 von 10. Ja, aber die zeigen das dann wiederum durch ganz andere Sachen, weißt du, diese Freundschaft. Die fahren dafür dann vielleicht jedes Mal, wenn du irgendwie eine Theateraufführung hast, dann kommen die einfach 100 Kilometer angefahren und sie machen alles möglich, weißt du? Und sie sind immer da. Auch wenn du dich ein ganzes Jahr nicht gesehen hast oder so, oder sie sich nicht gemeldet haben. Bei manchen ist es so. Es gibt einen, der meldet sich immer, der hält das ganze Ding am Laufen und die andere Seite ist total dankbar dafür. Auch wenn sie es selber nicht hinbekommen. Und das ist nicht schlimm. Gute Freundschaft rechnet nicht auf.
Und das Tolle ist, du wirst ja für eine gute Freundschaft, für Gespräche mit deiner besten Freundin wirst du ja sogar bezahlt. Das ist ja sowieso total toll.
Das stimmt. Ja, das ist insofern, das ist, ja, das.
Die musst du anrufen, ob du willst oder nicht. Mit der musst du ständig telefonieren.
Weil, wie war der Tag, Liebling? Ja, ich rede nur noch, wenn ich bezahlt werde.
Ja, genau.
Das ist hier übrigens auch. Ich bin auch sonst, ich ziehe mich mit meinem Buch zurück, das die ganze Woche über und rede mit niemandem.
Aha.
Wobei hier werden wir jetzt auch nicht so wirklich bezahlt, also eigentlich nicht.
Noch nicht, das wird schon noch.
Von daher. Ja, naja, ja, hör mal, sehr schön. Ja. So, dann ich bin extrem gespannt auf dein aktuelles Buch.
Mein aktuelles Buch, genau. Das ist, wie ihr vielleicht, also wenn es detektivische Hörerinnen und Hörer gibt, dann wissen die schon, was es ist, weil ich ja mal gesagt habe, ich habe alle Bücher gelesen, die für den Preis des unabhängigen Buchhandels vornominiert waren. Und das ist jetzt das letzte davon. Und zwar ist es Der Bademeister ohne Himmel von Petra Pellini. Und das ist mein Highlight des Jahres, wobei ja noch ein Monat fehlt von diesem Jahr. Also vielleicht kommt noch ein anderes, dass es wieder vom Sockel stößt. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich erinnere euch nochmal an diesen ersten Satz, der ist nämlich wichtig. Ich werde vor ein Auto laufen, die Menschen werden sich um mich scharen und mit weit aufgerissenen Augen auf meine blutenden Wunden starren. Das denkt nämlich Linda, die Hauptfigur. Sie ist 15. Sie lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter zusammen und ist mit Kevin befreundet. Das sind also so die Menschen, die wir kennenlernen. Und dreimal pro Woche geht sie zum Babysitten. Allerdings passt sie nicht auf ein Kind auf, sondern auf den 86-jährigen Hubert, der im gleichen Haus wohnt. Der hat zwar rund um die Uhr eine Betreuung, und zwar von einer polnischen Pflegerin, die heißt Eva, aber damit sie sich auch mal eine Pause gönnen kann oder mal das Haus verlassen kann oder Freundinnen treffen und so weiter, springt dann eben Linda ein und dieser Herbert.
Und einen Tag in der Woche hat sie auch manchmal frei, die Pflegekraft.
Viel frei nicht? Hat die, glaube ich, nicht. Die wohnt ja auch dann dort und so.
Aber also, oft ist es so, dass sie einen Tag frei haben. Sind wir auch in der Literatur.
Genau, also das wird nicht, also zumindest erinnere ich mich nicht genau, wie das so ist. Herbert ist dement. Und das wird so, so schön beschrieben. Also es ist kein, ja okay, ich sage erstmal, wie es beschrieben wird. Also oft, also Linda schreibt ja oder sagt, oft beobachte ich, wie er überprüft, ob alles da ist. Schlüssel, Walnüsse, Taschentuch, Gürtelschnalle, Brusttasche. Es ist verständlich, dass er überprüft, ob alles da ist, weil längst nicht mehr alles da ist. Nicht nur sein Gestern fehlt. Es ist auch nichts mehr da von den Festtagen in seinem Leben. Er erinnert sich nicht an den Tag, als er Vater wurde, nicht an die Taufe seiner Tochter, nicht an die Geburt seines Enkels oder an seine oder Rosalies runde Geburtstage. Er weiß nicht mehr, in welcher Kirche er geheiratet hat, aber unglücklicherweise weiß er, dass er geheiratet hat. Hätte er Rosalie vergessen, müsste er sie weder suchen noch vermissen. Seine Frau Rosalie ist also vor 7 Jahren gestorben und jetzt sind es also Linda und Eva, die auf Hubert aufpassen. Und die tun das, und das fand ich so schön, sie tun das auf gänzlich unterschiedliche Weise. Also Eva ist natürlich so eine Profi-Pflegerin, ja, die weiß genau, was zu tun ist, die hat die richtigen Handgriffe drauf und so weiter. Und Linda handelt intuitiv, die überlegt einfach, was ihm gut tun könnte. Und zum Beispiel war er eben früher Bademeister. Und dann ist er manchmal so ganz irritiert und ganz fahrig und ganz angespannt. Und dann lässt sie ihn Schwimmflügel aufpusten. Das fand ich eine wunderschöne Szene, damit er sich beruhigt und sagt, hey, Hubert, es ist doch jetzt dann, jetzt kommen doch gleich die Kinder zum Schwimmkurs und wir müssen noch die Schwimmflügel aufpusten. Und dann sitzt er, dann gibt sie ihm so einen Karton mit Schwimmflügeln und er sitzt da und pustet die auf und wird dabei immer ruhiger. Und sie organisiert zum Beispiel auch, dass er mal raus an die frische Luft kann, also dass sie mal einen kleinen Ausflug machen und sagt halt, hey, der Mann war Bademeister, der war immer im Schwimmbad draußen, also in so einem Freibad, den kannst du nicht immer in seine Wohnung einsperren, wir müssen mal mit dem an den See fahren, dass er wieder Wasser sieht und so. Und solche Sachen macht sie dann, sie versteht ihn also, ja. Und dann sagt sie, niemand fragt nach meiner Meinung, dabei ist es so simpel. Hubert soll sich wohlfühlen. Es darf ihm nichts in die Quere kommen, das ihn verunsichert oder stört. Nichts darf ihn zwicken oder erschrecken oder seine Laune zum Kippen bringen. Kein Schmerz, keine Angst, keine Sorge. Er soll sich nicht verfolgt fühlen, weder von uns noch von Schatten und Gespenstern. Er soll sich geborgen fühlen. Keine Überforderung. Viele Stunden Schlaf. Mehr braucht er nicht. Ach ja, und sein Herzschrittmacher sollte funktionieren. Also denkt sich diese 15-jährige Linda immer neue Dinge aus, um Hubert eine Freude zu machen. Sie macht das mit so viel Kreativität, mit so viel Liebe, dass es wirklich wunderbar ist, finde ich. Und sie berührt ihn auch. Sie streichelt seine Wange, sie ist ihm nah und scheut sich auch nicht vor diesem alten Mann, also der immer mehr vergisst und der natürlich wahrscheinlich auch jetzt nicht so ein liebenswerter Mensch ist, den man ständig umarmen will. Aber sie gibt ihm Nähe. Und das ist wirklich toll zu lesen, dieses Buch. Und sie geht einfach so natürlich und so selbstverständlich mit Hubert um. Zum Beispiel legt er dann mal einen Apfel ohne Grund ans offene Fenster. Ja? Also einfach so auf dieses Fenstersims. Und anstatt dann zu sagen, was machst du für einen Quatsch, wieso legst du einen Apfel aufs Fenstersims, der könnte runterfallen oder so, holt sie eine Karotte und legt sie dazu. Also sie taucht einfach in seine Welt ab, anstatt ihn zu zwingen, wieder in ihre zurückzukommen. Ja, das sind ja eigentlich dann so zwei Welten, die da auftauchen, wenn jemand dement ist. Sein Leben lang hat Hubert selbst bestimmt und jetzt am Ende seines Lebens soll er sich sagen lassen, was gut für ihn ist. Er soll Bälle fangen, Puzzleteile aneinanderfügen, tasten, riechen und wer weiß was noch alles. Und das alles, weil seine Tochter zwei Bücher über Aktivierung gelesen hat. Wie witzlos, wirklich. Also diese Tochter, die kommt aus der Ferne immer dazu, die ruft an, die kommt auch hin und wieder vorbei und die kann halt mit dieser ganzen Situation nicht umgehen, was ich glaube auch sehr natürlich ist, dass du als Verwandter, der diesen Menschen sein Leben lang kannte, natürlich mehr ein Problem damit hast zu akzeptieren, dass er jetzt nicht mehr dieser Mensch ist. Linda sagt, wir alle bekommen zu wenig von dem, was wir bräuchten. Ich frage mich, warum das so sein muss und ob es nicht einfacher wäre, wenn jeder ausspricht, was er braucht. Und das ist ja garantiert auch so, aber wir machen es dann trotzdem nicht. Sind wir wieder bei den Freunden, da muss man das auch immer deutlich sagen. Und mein Lieblingssatz aus dem Buch ist folgender. Ich lenke mich ab. Das kann man. Man kann seine Gedanken zudecken wie der Käse, die Ananas auf dem Toast Hawaii. Ist das nicht ein schöner Satz?
Ja, es gefällt mir auch. Ganz toll.
Also es ist ein wirklich schönes Buch über eine Freundschaft, über das Abschiednehmen und darüber zu akzeptieren, wer wir sind und wo wir gerade stehen. Und Petra Pellini schreibt so, dass ich sehr oft schmunzeln musste. Sie kennt sich übrigens selber auch sehr gut aus in der Pflege von Dementen. Also das merkt man auch, dass sie da ein gewisses Wissen hat. Das Buch wird nie schwerfällig, also es schafft es sehr warmherzig und humorvoll, eine Geschichte zu erzählen, die eigentlich ja tief traurig ist, weil wir diesen Menschen langsam verlieren. Ja, also der gleitet immer mehr ab ins Dunkel und verliert immer mehr von dem, wer er ist. Aber es ist wirklich, es ist melancholisch, aber es ist kein schwerfälliges, trauriges Buch. Ich habe es wahnsinnig gerne gelesen und es ist, wie gesagt, bis jetzt mein Buch des Jahres und hat sogar Mühlensommer jetzt verdrängt. Mensch.
Aber toll.
Ja, ganz toll.
Klingt sehr schön. Klingt sehr schön und es ist wieder was mit Wasser, ne, weißt du?
Es ist wieder was mit Wasser, auch ein ganz blaues Buch mit vorne drauf. Ja.
Ja.
Also, ja, ab jetzt lese ich nur noch
Erdbücher. Die Bücher sind groß im Kurs.
Ja, stimmt.
Noch ein Satz.
Der schöne Satz.
Der schöne Satz.
Lautet folgendermaßen. Meine Großmutter besaß ein Nudelholz, mit dem sie mir stets Prügel androhte. Es kam nicht dazu, aber bis heute habe ich ein reserviertes Verhältnis zu Nudelhölzern und indirekt auch zu Teigwaren. Es ist ein Satz aus Sascha Stanisic Herkunft.
Dachte ich mir.
Sascha Stanisic, geboren in Jugoslawien, das dann auseinanderbrach und dann ist er ja mit der Familie nach Deutschland geflüchtet. Und hier erzählt er von sich, aber eben auch vor allem von seiner Oma, die dement ist. Er schreibt gegen das Vergessen an, sozusagen, dass diese unzähligen schönen Geschichten erhalten bleiben. Das ist teilweise Roman, teilweise Autobiografie, manchmal auch Fantasie, weißt du? Mhm. Erinnerungen aus diversen Heimaten, die er gehabt hat und ja, all das mit unglaublichem Humor. Da heißt es ja auch noch, am Anfang kehrt er mit seiner Großmutter in das Dorf in den Bergen zurück, wo sie früher gelebt hat. Und dann heißt es, der kleine Wagen gab sich große Mühe, ohne Achsenbruch aus den Schlaglöchern herauszufinden. Das ist ein bisschen so die Sprache. Also ganz zauberhafte Sätze mit auch wirklich ein paar wirklich, also die unglaublichsten Biografien eigentlich seiner Familie, die in der ganzen Welt versprengt ist. Sein Onkel zum Beispiel, Schauspieler, der in Österreich landete, aber die Sprache nicht sprach. Und deswegen spielte er ein Jahr lang das Austragen von Zeitungen was auch immer das heißt, mag. Er wurde Clown, da braucht er die Sprache nicht, ging in die USA mit einem Programm, das aus einem einstündigen Versuch bestand, über eine winzige Mauer zu klettern. Nach einem Streit mit seinem Partner allerdings hängt er sozusagen die Clownsschuhe an den Nagel und etablierte mit seinen beiden Töchtern in deren Kinderzimmer eine Pokerrunde. Also es sind total irre Geschichten aus seinem Leben. Sascha Stanisic und Herkunft.
Ja, das ist eh, der schreibt so toll. Ich lese ihn wahnsinnig gerne. Ich habe übrigens diesmal auch einen schönen Satz.
Ja, du überrascht
mich
jetzt.
Schon gar nicht mehr zu fragen. Ja. Und zwar fand ich den sehr schön. Die Mutter ist ein klappriges Gespenst in Nachthemd und Strickjacke, das sich einen bernsteinfarbenen Drink durch die Backentaschen spült.
Cool. Oh, so eine verrückte und, Alte.
Das ist von Stefanie von Schulte aus Das dünne Pferd, ein aktuelles Buch, das ich gerade gelesen habe. Eine Dystopie, wo zwei Frauen, zwei Krankenschwestern mit 15 relativ schwer kranken Kindern, die packen sie in einen geklauten Bus und fahren mit ihnen in ein Badehotel am Meer und landen dort dann in so einer ganz komischen Welt. Das ist dann wie ein Western eigentlich. Also wir wissen, die Welt geht langsam unter, es ist wahnsinnig heiß überall. Und in diesem Dorf leben so komische Cowboys, die total dumm sind und total nervig. Also alle Männer kommen nicht so gut weg in diesem Buch und die Frauen tun sich dann zusammen und so. Also ich habe es sehr befremdet gelesen, aber es sind so ein paar Formulierungen, die ich echt toll fand. Zum Beispiel auch, sie verschwindet im hinteren Teil ihres Ladens, aus dem die Cartoons inzwischen hervorquellen wie aus einer offenen Wunde. Aber Jenny taucht darin ein, als würde sich vor ihr ein Weg öffnen, der sich hinter ihr sogleich wieder verschließt. Das kann man sich so gut vorstellen, dass es so ein Kruschladen ist, der voll bis unter die Decke mit irgendwelchen Kartons und Sachen ist. Ja, also sehr, sehr schön geschrieben teilweise, aber mir hat es vom, ich weiß nicht, irgendwas hat sich in mir total gesträubt. Kennst du das manchmal, wenn du eigentlich so vom Kopf her ein Buch mögen willst und dein Bauch wehrt sich total und sagt sich, nee, die finde ich alle doof und die Männer sind alle so komisch und so.
Ach so, okay. Also,
Ja, deswegen stelle ich es euch nicht vor, aber diese zwei Sätze wollte ich euch immerhin vorstellen.
Die zeugen aber von einer extrem schönen, originellen Sprache. Also ist genau mein Ding. Mhm. Ne? So, ja, ich finde es toll.
Es könnte
richtig
dir
cool.
gefallen. Es könnte dir gefallen. Ja, du weißt ja, wir sind ja oft irgendwie zwei Pole.
Ja, klar. Also jetzt, okay, also vielleicht, wer weiß, vielleicht werde ich dieses Buch dann eines Tages hier vorstellen. Möglicherweise.
Oh, ja, da bin ich gespannt.
Aber du kennst es. Ich will natürlich auch nie etwas vorstellen, idealerweise, dass du schon gelesen hast, weil für dich ist das dann alles ein alter Hut. Aber okay, manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Und vor allem weiß ich auch nicht, was du alles gelesen hast.
Nee, deswegen,
ich weiß es ja auch gar nicht, weißt du?
Stimmt.
Naja.
Ja. Wir sind sehr froh, dass wir diesmal wieder jemanden haben, der uns aus einer Buchhandlung zugeschaltet ist. Und zwar ist das die Buchhandlung Ida von Behr in Hamburg-Volksdorf. Und die Chefin ist Aysche Altin. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Schön, hallo, Aysche. Hör mal, du warst auf dem Hamburger Dom gerade vor kurzem.
Ständig.
Ich bin da ständig.
Was steht auf dem Herz?
Es ist ein Lebkuchenherz hinter dir, genau.
Ein Lebkuchenherz.
Friend Feelings. Es hat Löwe Verlag.
Ach, ist ja nett.
Als Werbung für ein Buch natürlich.
Kennt
ihr noch. Hat keiner gegessen.
Ja, das schmeckt meistens auch nicht so gut, wie es aussieht. So als Oktoberfest-Tipp. Sag mal, du, ich habe mich im Vorfeld gefragt, kann es sein, dass es in Hamburg mehr Buchhandlungen gibt als anderswo oder seid ihr alle nur auf Instagram so aktiv, dass ich euch da finde?
Ich glaube, hier gibt es, glaube ich, ganz schön viele kleine Buchhandlungen, aber nicht so viel wie in Berlin. Mehr als im Süden,
schon, gell?
Bin ich der Meinung. Im Süden sind, glaube ich, eher Ketten und hier im Norden sind die Unabhängigen, also bin ich, wenn ich jetzt... Und die sind hier alle gut aktiv. Wieso habt ihr alle durchgeforstet?
Nee, es ist nur, wir laden ja jede Folge jemanden ein und da hatten wir jetzt ziemlich einen Hamburg-Überhang, hatte ich den Eindruck. Und das freut mich natürlich sehr. Ich bin selber in München, aber ich habe mir schon gedacht, ich könnte mal so einen Hamburg-Ausflug machen und euch alle da mal besuchen und mir in jedem Laden ein Buch kaufen. Das wäre eigentlich ein
Urlaub. Aber wir sind ganz schön ab vom Schuss, muss ich. Also wir sind wirklich im Wald.
Okay.
Du Hinterwäldler, nichts hier. Wobei, man kommt hier gut mit der U-Bahn her, 30 Minuten vom Hauptbahnhof. Aber nichtsdestotrotz sind wir tatsächlich ganz schön weit weg vom Schuss und um 19 Uhr schlafen wir hier.
Fast. Okay.
Also es ist ruhiger hier.
Aber gibt es die Buchhandlung schon lange? Weil die heißt ja nicht so wie du, sondern die heißt Ida von Behr.
Ja, ich glaube, auch wenn die neu wäre, würde ich niemals meinen Namen dahin. Doch, zu viel.
Aber warum nicht?
Nee, so mein Name, nee. würde ich was anderes nehmen, was mit Literatur zu tun. Also
oder?
Vielleicht irgendein, oder was ganz anderes. Sowas wie diese Haus der Buchstaben. Oder?
Oh, ja, das
Haus,
ist schön.
Das wäre doch mal was. Haus. Ja.
Ja? Wer ist denn Ida gewesen? Keine. Ida von Bär.
Die ist leider schon verstorben.
Ach, die hatte wirklich Ida. Die vorher
genau.
Mal.
Die hat in den 50ern die Buchhandlung aufgemacht. Ja, 50er, genau. Und sie war eigentlich, ging es auch darum, nicht nur Buchhandlung, sondern auch, dass Frauen hier beschäftigt waren. Das war auch so ein Vordergrund von Ida von Bär. Sie hat ja noch ihre Nachfahren, die Enkelin gibt es noch. Mhm. Und die, das ist, also sie ist hier auch bekannt. Sie selbst wohnt nicht hier, aber ist noch eine Nachfahrin von ihr. Und wir sind dann im Prinzip Pächter. Jetzt, ich bin die letzte Pächterin.
Ja, vor allem, bis jetzt. Aber Aisha, ich hatte gelesen, du hast 95 dort deine Lehre gemacht.
Hör bloß auf, ja.
Okay, ich piepe mal die Jahreszahl weg. Du hast deine Lehre da gemacht.
Nein, darum geht es gar nicht. Das ist ja egal.
Aber es ist ja schon dramatisch. Ein treues Wesen und bist da schon so lange in dieser Buchhandlung und hast...
Aber soll ich euch was sagen? Hier hat eine Frau gearbeitet, meine Kompanine früher. Die hat hier auch schon ihre Ausbildung gemacht, war kurz weg, dann war sie wieder da. Und ich habe immer gedacht, als ich hier anfing, oh Gott, was für ein langweiliges Leben. Dann macht sie die Ausbildung hier und geht gar nicht mehr raus. Ich habe gesagt, sowas könnte mir niemals passieren. Also für mich war das so erschreckend. Und irgendwann vor ein paar Jahren kam ein junger Mann rein, zwei Kinder, keine Ahnung, 30. Ich sagte, oh, sie sind ja immer noch hier. Ich sagte, oh mein Gott, wie die... Er war Praktikant hier. Damals in der 8. oder 9., dann war er wieder weg, jetzt ist er wieder da und ich bin immer noch hier.
Aber also Beständigkeit ist das, was wir im Leben brauchen.
Und auch in Buchhandlungen, das wollen
wir.
Du
machst alles richtig. Ja, super, du bist eine Pionierin der Beständigkeit.
Oh, schön.
Weißt du, das erfreut auch das hanseortische Herz.
Ja, ist ja wunderbar.
Ja. Weißt du, und in Hamburg gibt es auch eine Buchhandlung, die ist ganz, ganz alt. Kann das sein, dass mitten am Rathaus, dass es da quasi so die älteste Buchhandlung Hamburgs gibt, irgend so eine ganz traditionelle.
Soll ich euch? Ich habe keine Ahnung von Buchhandlung hier, wirklich nicht. Ich weiß, dass die Buchhandlung, darf ich Namen nennen?
Ja, ja, ne? Natürlich.
Buchhandlung Christiansen, die ist sehr alt, das weiß ich, 1800 noch etwas.
Okay.
Ich war der Meinung, das ist vielleicht die älteste, aber vielleicht ist diese kleine Buchhandlung am Rathaus auch die älteste.
Ja, vielleicht täusche ich mich aber auch. Ich meinte, ich hätte
tatsächlich nicht so viel Kontakt zu Buchhändlern.
Nein, ich sag dir jetzt, welche ich meine.
Sag mal.
Und zwar die Buchhandlung Felix Jud.
Jud, ach so, ja, die habe ich vergessen.
Oder?
Oh, das ist ja keine Buchhandlung.
Ach, was
eine
ist
Institution
das?
Ist das mittlerweile. Ja? Das ist doch die Buchhandlung, wo Karl Lagerfeld eingekauft hat.
Einfach, okay.
Echt? Ja, die ist, glaube ich, allseits. Ich glaube, die druckt auch Bücher zwischendurch mal.
Ah.
Ja, genau. Aber ja, die, also Karl Lagerfeld, das ist. Die
ja, das wusste ich nicht.
Nee,
ich auch nicht.
Ich dachte, alle, jeder weiß das.
Nein, also habe ich noch nie gehört.
Kein Modebewusstsein.
Nein.
Ich kreiere lieber selbst, weißt du. Die anderen schnöden Designer, die gehen hier vorbei.
Und Herr Kretschmer ist ja auch nach Hamburg gezogen. Heißt der Kretschmer? Guido?
Ach so, der. Guido Maria. Ich war gerade in der Politik.
Genau, der ist jetzt auch ein paar Jahren. Oh ja, den gibt es ja auch noch.
Naja, genau. Aisha, kommen wir weg von der Politik und von der Mode. Gehen wir hin zu den Büchern. Was hast du denn uns heute für einen Buchtipp mitgebracht?
Ich habe Ich habe euch Dings die Keegan mitgebracht.
Ach, wie lustig. Von der habe ich gestern ein Buch angefangen. Das dritte Licht, Claire Keegan.
Das habe ich gebracht, weil sie vor kurzem den Siegfried-Lenz-Preis gekriegt hat. Und es ist, ich liebe dünne Bücher, guck doch mal. Ich zeige euch mal ein weiteres hier, kleine Ding. Und das Neueste ist von ihr Reichlich spät.
Mhm, mit den schönen Kirschen drauf, genau. Fragen.
Warum habe ich die euch mitgebracht? Weil erstens ist es Irland. Ich mag irische Schriftsteller, die sind ganz besonders dunkel und grau. Aber ich mag grau, gefällt mir in allen Varianten.
Wie, die sind besonders dunkel und grau? Was meinst du damit?
Ja, ich finde, weil es gibt da tatsächlich, entweder ist da einer Alkoholiker, einer ist spielsüchtig oder, keine Ahnung, tausend Sachen finden da statt. Ist ja auch manchmal ein tristes Plätzchen. Aber die habe ich gebracht, weil die... so wenig schreibt und so viel erzählt. Ich glaube, das ist vielleicht das Richtige. Sie ist, also das Buch hat wirklich 94 Seiten, nicht lang. Und sie erzählt die Geschichte eines, soll ich dir gerne erzählen?
Naja, also nur zumindest wie es anfängt, aber bloß nicht zu viel.
Niemals, da steckt eben so viel drin, Leute. Das ist ja, also in diesem Buch muss man jeden Satz lesen, wirklich. Du darfst jetzt nicht ein paar Sätze überspringen, weil dann fehlt hier irgendetwas. Weil das Ende ist so aufgebaut, obwohl ich jeden Satz gelesen habe, habe ich das Ende gar nicht verstanden. Ich musste erstmal drüber nachdenken. Ah. Und habe gedacht, oh Gott, wie meint sie denn das? Was habe ich denn da verpasst? Also es ist ein Buch, was man vielleicht sehr schnell durch hat und runtergelesen hat, aber man muss ganz viel zwischen den Zeilen mitlesen. Und ich finde, sie ist unglaublich gut darin, Gefühle auszudrücken, mit ganz, 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 ganz wenig Worten. Und das ist für das Buch für mich herausragend. Deswegen, weil sie mit ganz wenig Wort unglaublich viel erzählt.
Erzähl kurz, worum es geht.
Ganz kurz, es geht, der Inhalt ist ja gar nicht so dramatisch. Es geht um ein Mädchen, die aus ärmlichen Verhältnissen kommt und sie muss ein bisschen abgeschoben werden, weil die Mutter schon wieder schwanger ist und sie wird dann gebracht von dem Vater zu Verwandten, wo sie dann für eine unbestimmte Zeit bleibt, also eigentlich bis zur Geburt des nächsten Kindes. Und sie erlebt dann dort eine Kindheit, was sie von ihrem Elternhaus überhaupt nicht kannte. Also die sind unglaublich lieb und sie steht da immer und denkt, was passiert als nächstes? Und die sind immer noch, egal was sie macht, die sind lieb mit ihr. Die sind gut zu ihr, sie kriegt genug zu essen und sie kriegt auch genug Liebkosungen, also Umarmungen, Liebesworte. Und sie kann das eigentlich gar nicht fassen. Und sie erzählt es aus der Ich-Perspektive. Und die Kleine, was mich eigentlich am meisten berührt hat, da passiert was Schönes. Und sie will, dass es aufhört, weil sie sich an dieses Gefühl nicht gewöhnen möchte. Sie möchte ja auch am Anfang weg von da, weil sie das nicht möchte. Das ist zu viel für sie. Und dann, und dann weiß sie aber, dass sie eine begrenzte Zeit dort ist.
Okay.
Also ich konnte mich in dieses Mädchen, ich konnte mich richtig gut reinfühlen, muss ich sagen. Ich habe zwar nicht sowas erlebt, aber dieses Gefühl, dass etwas so schön ist und man will es trotzdem nicht, das fand ich schon irre.
Ja. Sehr schön.
Ja, das war der Inhalt.
Ja, ich finde das total toll, weil ich habe gestern Abend ein Buch von ihr angefangen, das heißt Small Things Like These, also im Deutschen auch kleine Dinge wie diese.
Na, gleich auf Englisch.
Ja, aber ich muss sagen, also auf dem Englisch, also ich habe mir jetzt gerade, als du erzählt hast, habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich sie doch auf Deutsch lesen, weil sie ist nicht so leicht zu lesen, sie macht sehr lange Sätze. Und das ist im Englischen, aber vielleicht war ich gestern auch sehr unkonzentriert, konnte ich ihr nicht so richtig folgen. Also insofern, ich werde dir nochmal eine Chance geben. Aber auch dieses Buch, das ich da anfing, war sehr dünn. Schreibt die immer so dünne Bücher?
Ja, also ich kenne nur dünne Bücher.
Ah, okay.
Das dritte Licht wurde auch verfilmt.
Aha.
Ich habe die Verfilmung noch nicht gesehen, aber ich weiß, es gibt Leute, die Verfilmung gesehen haben, um dann das Buch nachher zu lesen, weil die Verfilmung so unglaublich gut war.
Okay.
Die heißt allerdings anders und ich habe vergessen, wie sie... Silent Girl heißt, glaube ich.
Verfilmung. Ich schaue gerade, sie ist 68 in Irland geboren und sie wurde zuerst durch ihre Kurzgeschichten bekannt. Also sind ihre Bücher dann passenderweise eigentlich auch längere Kurzgeschichten, könnte man sagen.
Novelle. Es ist eine Novelle.
Eine Novelle, stimmt.
Es ist eine Novelle.
Ja, stimmt.
Ah, ja. Und das Buch ist ein älteres von ihr. Das wurde jetzt nur wieder neu aufgelegt, letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes
Wunderbar.
Jahr.
Ein sehr schöner Tipp. Das macht mich jetzt wirklich neugierig.
Ja, und ich möchte unbedingt, dass ihr, wenn du sagst, du liest es auf Englisch und kommst da nicht jetzt so mit klar und dass die deutsche Übersetzung ist vielleicht einfach genial. Und ich finde, die Übersetzung kommt tatsächlich, Übersetzung ist unglaublich schwer. Man muss ja wirklich auch den Ton treffen und das Gefühl vor allen Dingen treffen. Und da muss man hier, in diesem Fall ist es Hans-Christian Oeser, der das Buch übersetzt hat. Das sind zwei Übersetzer für diese Frau, aber die letzten übersetzt Herr Oeser. Also ich finde, das ist auch, wenn man von einer Sprache in die nächste übersetzt.
Ja, absolut.
Also, das muss man wirklich
absolut können. Genau. Und ich glaube, es wird auch zu selten gewürdigt. Schön, dass du den Namen jetzt mal genannt hast. Also man sagt die Übersetzer sehr selten dazu. Und die haben ja wirklich meistens nur sehr kurz Zeit, um sein Buch zu übersetzen und das richtig hinzukriegen. Und das ist wirklich eine Kunst, das hinzukriegen. So.
Ich glaube auch. Also allein das Gefühl in mir zu wecken, was die Autorin vielleicht in den Irländern auch weckt, bei mir als Nicht-Irländerin zu wecken, dass ich dieses Leben da nachvollziehen kann, das ist doch großartig.
Wunderbar. Vielen lieben Dank und schöne Grüße nach Hamburg.
Viel Spaß da oben.
Danke.
Tschüss. Tschüssi Eiche.
Und noch ein Gedicht.
Es freut mich, dass du diese Rubrik offensichtlich auch, du hast sie auch, als du den Plan erstellt hast, auch relativ weit vorne eingeplant. Normalerweise war so noch ein Gedicht eigentlich so quasi als das allerletzte angedacht, ganz ursprünglich mal.
Das stimmt.
Und noch ein Gedicht. Und es ist aber so, immer weiter nach vorne gewandert, was mich aber auch sehr freut, weil es der Lyrik damit auch noch einen etwas gewichtigeren Teil einräumt. Ich habe heute ein Gedicht von meiner Lieblingsdichterin mitgebracht. Mal wieder, habe ich bestimmt irgendwann schon mal gehabt. Mascha Kaliko.
Ja.
Mascha Kaliko. Und dieses Gedicht, Mascha Kaliko ist ja eine, die, was weiß ich, 20er, 30er, 40er Jahre geschrieben hat und die geflüchtet ist aus Deutschland und dann nie eine Heimat hatte und in den USA dann zu Hause war und auch gab diverse Dramen natürlich in ihrem Leben. Aber die hat diesen Alltag auch, gerade so Berlin und 20er Jahre, das hat die so treffend beschrieben und mit so viel Witz und Humor, dass ich es kaum für möglich halte, wie eine Frau so viele, so tolle Gedichte schreiben kann. Fällt auch in die Zeit von Kurt Tucholsky natürlich, weißt du, auch ähnlich originell. Die ist irre, also meine absolute Lieblingsdichterin. Und das Gedicht, das ich heute mitgebracht habe, das heißt einfach Verse für kein Gästebuch. Nein, Madame, ich spiele nicht Bridge. Sie müssen vergeben. Ich vertreibe mir das Leben mit anderen Übeln, zum Beispiel mit Grübeln über das Dasein. Gewinnchancen keine. Auch ist es ein ungeselliges Spiel. Man spielt es alleine. Und das ist vor allem total geil für alle, die in Gästebücher eintragen müssen und nicht wissen, was sie eintragen sollen. Ey, wenn du mit Mascha Kaliko Verse für kein Gästebuch kommst, bist du ganz vorne dabei.
Stimmt.
Ja, und das ist so ein kleines, typisches Mascha Kaliko-Gedicht. Die ist so toll.
Weißt du, dieses Gedicht, das du vorliest, wie mir das immer vorkommt, kennst du, wenn man so Weinproben oder sowas hat, da muss man doch zwischendurch immer den Gaumen wieder neutralisieren, indem man irgendwie Kaffee oder Wasser oder irgendwas schnell oder ein Stück Brot isst oder so. Und so ist, finde ich, das Gedicht, wenn man die ganze Zeit über irgendwelche Bücher spricht, dann kann man kurz mal jetzt abschalten und nochmal dieses schöne Gedicht so ein Reset des Gehirns machen lassen und an Mascha denken und sich denken, wie konnte diese Frau so toll schreiben und so viel in so wenig Zeilen packen. Das ist wirklich faszinierend. Das ist übrigens auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Schenkt mal einfach ein Mascha Kaliko-Bändchen. Das ist wirklich immer toll.
Weil jeder darin etwas entdeckt. Die
und
hat
auch
so
nicht schwer
viele
zu lesen
unglaubliche.
Ist, also die sind auch, die lesen sich so schnell weg. Und trotzdem merkst du, dass da wahnsinnig viel Tiefe drin ist. Ja, also kannst lange drüber nachdenken, aber es ist jetzt nicht die schwere Lyrik. Also
sie ist ein fucking Genie. Ich würde ihr den Literaturnobelpreis posthum würde ich ihr verleihen, weil die hat den wirklich verdient.
Ja.
Na gut, und jetzt hat sie davon leider nichts mehr. Und auch die Dame, die ihr Werk sozusagen verwaltet hat, das war eine Dame in der Schweiz, die quasi alle Rechte, alles verwaltet hat, die ist ja auch vor kurzem gestorben.
Mhm.
Ja, also von daher,
die
es rückt immer weiter in die Ferne.
Frei? Ich rechne gerade noch nicht.
Nein, gell? Keine 100 Jahre.
Nee, ich dachte 70 sind es doch, oder?
Ach so, sind 70.
Ich dachte, es wären 70 in Deutschland, Urheberrecht.
Ja. Also ich weiß es gar nicht. Ich dachte, es sind 100, aber du kennst dich da eventuell besser aus.
Ja, ich wurde schon zweimal verklagt, deswegen insofern.
Okay,
ich mich ganz gut aus.
Gut.
Ach ja, die schöne Mascha, genau.
17.
Wir haben noch einen Buchtipp aus unserer Community diesmal. Und zwar von Sabine, die jetzt auch Steady-Mitglied ist. Yay, hat sie geschrieben, sehr schön. Und zwar hat sie geschrieben, am langen Wochenende habe ich den Roman Der Sohn des Friseurs von Gerbrand Bakker gelesen. Sagte mir gar nichts. Hast du von dem schon was gehört? Auch nicht, gell?
Ich glaube, den Titel habe ich schon mal gehört, aber ich kenne das Buch natürlich nicht. Also, aber guter Titel.
Genau, Sabine schreibt, diese spannende Vater-Sohn-Geschichte spielt in Amsterdam und beginnt zunächst unspektakulär. Simon, Mitte 40, hat den Friseursalon seines Großvaters übernommen. Sein Leben verläuft ruhig und geordnet. Er liebt seinen Beruf als Friseur und genießt seine Selbstständigkeit und nimmt sich die Freiheit, nur 3 bis 4 Kunden pro Tag zu bedienen. Das ist natürlich traumhaft. Sein Vater hat Simon nie kennengelernt. Er starb bereits vor seiner Geburt bei der Flugzeugkatastrophe 1977 auf Teneriffa. Über seinen Vater wurde auch nie wirklich gesprochen. Das ändert sich, als einer von Simons Kunden, ein Schriftsteller, an einem neuen Roman arbeitet und sich für die Geschichte seines Großvaters und Vaters interessiert. Und dann drängen sich auch bei Simon Fragen nach seinem Vater auf. Was ist damals wirklich passiert? Warum ist sein Vater ohne Ankündigung nach Teneriffa gegangen, obwohl er wusste, dass seine Frau ein Kind erwartete? Warum weiß Simon so wenig über ihn und warum wurde in der Vergangenheit so viel geschwiegen? Simon beginnt, über den Flugzeugabsturz zu recherchieren und Fragen zu stellen. Gleichzeitig versetzt ihn seine Zuneigung zu dem jugendlichen Igor in innere Unruhe. Es entwickelt sich eine spannende Dynamik, einzelne Puzzleteile verbinden sich und es kommt zu überraschenden Wendungen. Mehr möchte ich nicht verraten, sagt Sabine. Das Buch lässt sich leicht lesen, die Sprache ist direkt und lebendig, feine Charakterbeschreibungen und bildhafte Details bereichern diese packende Geschichte über Einsamkeit, Beziehungen ohne feste Bindung und die Suche nach dem Vater. Spannend, klingt gut.
Sehr spannend, klingt total gut. Es ist ein niederländisches Buch auch. Niederländischer Autor?
Gehe ich davon aus.
Ich denke auch, wenn sie in Amsterdam spielt.
Gerbrand Bakker. Ja,
ja, klingt ja auch irgendwie.
Genau.
Toll. Klingt super. Was für ein schöner Tipp.
Schickt uns gerne eure Tipps. Wir haben jetzt keine mehr. Also mein kleines Archiv ist jetzt leer. Das heißt, wenn ihr uns auch ein Buch empfehlen wollt, schreibt uns an liesunddas@gmail.com oder schickt uns eine Sprachnachricht an die gleiche Adresse. Würde uns sehr freuen, von euch zu hören, was ihr so für Bücher lest und was ihr toll findet. Vielleicht auch mal aus irgendwelchen Genres, die wir nie besprechen. Fantasy, New Adult, was haben wir noch nicht? Krimi, Thriller. Was es sonst noch so gibt.
Ja.
Genau,
gibt es Science Fiction.
Science Fiction. Oh, Science Fiction würde ich schon gerne mal lesen. Da hätte ich weniger Probleme. Also das habe ich schon gerne mal gelesen.
Okay, cool.
Ja. Hast du noch was aus dem Bereich Graphic Novel für uns?
Ich habe eine Graphic Novel dabei. Sie ist ganz neu und heißt Die große Illusion, Band 1, New York 1938 von Alessandro Tota. Und das ist eine sehr schöne Geschichte über das goldene Zeitalter der Comics. Mhm. Wir sind also Ende der 30er Jahre und Diana Morgan, ein junges Mädchen aus Kansas, flieht nach New York City, denn Kansas, mitten auf dem Land, leidet unter einer großen Depression und sie hat Hunger. Also wirklich Hunger, Magenhunger, aber auch Hunger nach Leben, nach Literatur, nach allem raus dort. Und New York City ist die Stadt, in der alles möglich erscheint. Und sie gerät dann in so eine Gesellschaft von Kommunisten, geht abends in zwielichtiges Kabarett. Und ihre Leidenschaft, das sind die sogenannten Pulp-Magazine, Pulp Fiction. Also das sind so, ja, Geschichten aus unterschiedlichen Gattungen, so Groschenromanmäßig. Ihre Lieblingsgeschichte heißt Der Tod bevorzugt Blondinen. also Geschichten aus verschiedenen Gattungen. Science Fiction, da ist Science Fiction dabei, Mystery. So richtige Schundliteratur, die sie verschlingt. Und sie begreift dann irgendwann, dass hinter diesen Geschichten natürlich auch jemand steckt, der sie erfindet. Und ihr großer Traum ist es, Geschichten zu schreiben über Detektive, schöne Frauen und maskierte Superhelden, die für das Proletariat kämpfen. Und sie steht dann auch irgendwann auf der Straße, ob in ihren Gedanken oder in echt, weiß ich nicht genau, und schreit, das ist das Ende des amerikanischen Imperialismus, des patriarchal-chauvinistischen weißen Kolonialismus. Wir erobern das Weiße Haus. Was rede ich? Das müssen natürlich Wahlen entscheiden. Sehr schöner Satz vor dem Hintergrund der letzten Wochen.
Oh ja, absolut.
Und dem, was in Amerika passiert ist. Also dies ist ihre Geschichte und sie geht natürlich ihren Weg. Es gibt tolle Zeichner in der Zeit, die sich aber nicht immer unbedingt gute Geschichten ausdenken können. Und da kommt sie ins Spiel. Es ist aber viel Idealismus dabei, denn natürlich wird sie wie auch die anderen Arbeiter und Schriftsteller auch gerne mal ausgebeutet. Und sie erfährt dann zum Beispiel von einem ihrer Freunde, auch die beiden Jungs, die Superman erfunden haben, werden ausgebeutet. Ihre Erfindung gehört nämlich dem Verleger. Im Moment läuft alles gut, alles glatt. Alle sind Freunde und verdienen gutes Geld. Aber wenn es Knatsch gibt, dann schmeißt der Verleger sie raus und macht mit der Figur, was er will. Ja, und sie fragt dann irgendwie, ja, aber kann man denn Konditionen nicht verhandeln? Und dann antwortet ein Freund, weißt du, Comiczeichner sind nicht sehr gebildet. Die meisten haben keinen Hochschulabschluss. Sie können gar keine Verträge lesen. Ja, wer wird denn Comicautor? Einer, der keine Künstlerlaufbahn einschlagen kann. Einer, der nicht Maler werden oder in der Werbung arbeiten konnte. Achte mal drauf, das sind alles Kinder von Einwanderern, die bereit sind, jede Bedingung zu akzeptieren. Und sie fragt sich dann, in was für einer Branche bin ich da bloß gelandet? Und dann heißt es, willkommen in der perversesten und bösartigsten der Welt, der Comicbranche.
Oh.
Sie muss also viel lernen, auch lernen, sich durchzusetzen. Und das ist sehr spannend und wirklich auch toll erzählt. Und vor allem ist es aber die Atmosphäre und dieser Überlebenskampf, der an der Tagesordnung stand, der diese Graphic Novel prägt. So ein ganz bisschen unglücklich war ich zunächst mal mit dem Zeichenstil.
Mhm.
Mir war der
fragen,
zu,
ja.
Das ist nicht so mein Lieblingsstil. Mir war der zu Comicstrip-mäßig, fast zu simpel. simpel ist das falsche Wort, aber vielleicht einfach für eine solch ja durchaus auch tiefgehende Geschichte. Ja, da hätte ich einen anderen Stil erwartet, aber ich habe mich da erstens sehr schnell daran gewöhnt und dann natürlich auch festgestellt, dass dieser Stil auch wunderbar zu dieser Zeit passt, von dem dieses Buch erzählt. Denn das war der Stil, der in der Tagesordnung war. Weißt du, ob nun irgendwelche Heldengeschichten oder auch Detektivgeschichten. Deswegen in jedem Fall eine tolle Empfehlung.
Ich hab's,
die große Illusion.
Genau, die große Illusion 1, New York 1938, Alessandro Tota. Ich habe es mir gerade aufgerufen, wie immer, wenn du von deinen Graphic Novels sprichst, weil ich immer sehen will, wie die aussehen, weil das ist natürlich, die Geschichte ist das eine, aber die Zeichnungen sind das andere. Und was mich, also ich verlinke euch das auch, das ist der Reprodukt Verlag und da kann man immer so ein paar Seiten sich schon mal angucken und sich diesen Stil auch anschauen. Was mich gerade so irritiert, der Einband oder das Cover sieht aus wie Homer's, wie was von den Simpsons, so von der Zeichnung her. Mhm. Und ich fand es dann eher komisch, dass der Inhalt nicht so bunt ist wie das Cover. Also das praktisch.
Der Inhalt ist total bunt.
Ja, also die Seiten, die hier gezeigt werden, die sind eher so bräunlich, finde ich, so sepiaig irgendwie. Da ist jetzt irgendwie nicht, das ist nicht so knallig wie.
Das stimmt, es ist alles, es sind so bedeckte, bräunliche Farben.
Genau, und das
aber
Cover
du hast
ist ja
auch
so
rot-braun, aber guck mal, ich halte dir mal ein paar Sachen in die Kamera. Also das ist schon auch alles
stimmt.
Bunt.
Ja, dann sind es, ja, okay.
Da ist auch viel rot, orange, braun,
blau. Ja, okay, dann sind es nur die Seiten, die hier rausgepickt wurden,
ja,
die nicht so passen.
Das kann schon sein. Ja, aber es ist wirklich ganz toll erzählt und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, gefällt mir der Stil dann auch wieder so ganz okay. Und es ist schon auch noch ein detaillierter als die Simpsons. Aber ich weiß genau, was du meinst. Yeah. Es sind aber trotzdem teilweise mehr Details drin und so. Auch hier so ein altes Plakat in der Zeitungsüberschrift. Germany invades Austria. Hitler sends ultimatum. Schuschnigg defies him. Du siehst, das ist also auch wirklich auch toll gezeichnet. Ja, also es ist toll gezeichnet. Nur manchmal hat es diese tiefgehenden Geschichten und dann denkt man, es müsste noch ein ernsterer Stil sein,
okay,
ne, der nicht so eine Lockerheit und so repräsentiert. Aber dieser Stil ist ja hier genau richtig, letztendlich, weißt du, für diese Thematik und für diese Zeit der Comics, die große Zeit der Comics. Also ganz, ganz, ganz spannend und es ist auch eine wahnsinnig schöne Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie die auch weitergeht, denn es gibt noch, glaube ich, einen zweiten Teil. Ich meine, es ist ein zweibändiges Projekt.
Okay. Ja, sonst würde ja nicht Teil 1 dabei stehen wahrscheinlich.
Nein, genau. Also Teil 2 gibt es auf jeden Fall. Und ich meine, es sind am Ende auch insgesamt zwei Teile, aber das werden wir dann sehen.
Ich bin gerade total abgeschwiffen. Es tut mir leid, nimm es mir nicht übel.
Abgeschwiffen finde ich schön.
Ich bin jetzt nämlich auf diesem Reproduktverlag und bin auf einen Graphic Novel gestoßen, die heißt Die Straße, von nach dem Roman von Cormac McCarthy. Mhm.
Ja.
Und ist alles aber sehr düster, sehr schwarz-weiß und so. Aber ich finde es gerade interessant, dass man praktisch bestehende Romane auch umsetzt im Nachhinein in eine Graphic Novel. Gibt es das öfter?
Das gibt es auch wirklich öfter. Was jetzt auch demnächst erscheint, das ist Vernon Subutex. Sagt dir das was? Das ist ein Riesenwerk aus Frankreich und das ist total wild umgesetzt, auch als Graphic Novel. Da gibt es seit vielen Jahren gibt's den Teil 1, den du in jeder Buchhandlung siehst. Egal, wenn du so eine Graphic Novel Abteilung bist da rumstöberst, stößt du automatisch auf Vernon Subutex. Ich glaube, es war ein Typ, der mal in einem Plattenladen gearbeitet hat. Ich habe Teil 1 noch nicht gelesen. Mache ich jetzt aber demnächst, weil jetzt Teil 2 kommt. Das ist ein ganz wildes, großes Werk und ist auch ein ewig dicker Roman oder zwei Romane aus Frankreich. Also das ist so ein typisches Beispiel. Die Straße, da arbeite ich mich seit Wochen durch. Ich habe es nicht liegen hier hinten, die Straße. Aber es ist so unglaublich düster und dystopisch.
Ja.
Und natürlich wird keine sehr große Geschichte erzählt, sondern es ist vor allem Atmosphäre, der Vater und der Sohn, die quasi wie die letzten Überlebenden einer Welt dazwischen zerstörten Telegrafenmasten durch eine verwüstete Landschaft ziehen und auf der Suche natürlich nach Essen. Und ich weiß nicht, worauf es hinausläuft bei diesem Roman. Ich bin noch in der Hälfte stecken geblieben, aber es ist sehr virtuos gezeichnet. Aber für mich dann auch nicht irgendwie variabel genug. Die Bilder ähneln sich dann doch alle extrem. Insofern, ich bin noch gespannt, auf was diese Geschichte am Ende hinausläuft. Ich weiß es noch nicht.
Also du gibst es noch
aber
nicht
es
auf.
Ist düster.
Also du machst schon.
Nein. Nein, ich werde auch noch die zweite Hälfte werde ich dann auch noch mir anschauen und lesen. Aber es ist schon. Es ist düster.
Ja, also es spricht mich jetzt vom Stil her. Also ich fand ja dieses Liberty, was du letztes Mal vorgestellt hast, vom Stil her ganz toll, dieses Aquarellige.
Ganz toll.
Das sind ja wirklich. Aber es ist echt interessant, wie unterschiedlich die Illustrationsstile von diesen Graphic Novels sind. Also das ist ja eine Vielfalt und eine Fantasie, die da drin steckt. Das ist unglaublich. Das ist echt toll.
Es ist unglaublich. Und wenn man wirklich weiß, dass die 2, 3, manchmal 4 Jahre an einem Band sitzen, das wir in 30 bis 60 Minuten durchgelesen haben. Das ist schon ein irres Werk, was die da hinlegen. Deswegen, mich fasziniert ja auch diese unglaubliche Vielfalt der Stile. Ich bin ja auch fasziniert davon, wie jemand überhaupt so einen Stil finden kann und dann verschiedene Figuren zeichnet, die aber alle in diesen Stil passen.
Ja.
Ich bin da zutiefst fasziniert.
Ich kann nicht mal eine Katze oder einen Hund malen und man erkennt den Unterschied. Habe ich letztens wirklich probiert. Ging nicht. Der Hund sah auch aus wie eine Katze.
Mich hat beruhigt, dass Flix mal erzählt hat, der große Comiczeichner, dass er auch Schwierigkeiten hat, Autos und Pferde zu zeichnen.
Ja, Pferde scheinen.
Die gelten als wahnsinnig schwer.
Genau.
Und das fand ich dann auch schön zu hören.
Folge 13, hört nochmal rein. Das ist wirklich, das ist eine meiner Lieblingsfolgen gewesen. Die hat wahnsinnig Spaß gemacht. Was für ein netter Mensch. Christian, am Ende weißt du, was dich immer erwartet? Na?
Ich arbeite mich die ganze Zeit auf diesen Moment hin und freue mich auf das Rezensionsrätsel. Yay!
Die Freude steht dir ins Gesicht geschrieben, genau. Ich hab wieder 5.
Wir alle lieben Quiz. Also, und deswegen, und das ist ein literarisches Quiz.
Ja,
das ist schön. Es ist immer so schwer, dass ich immer erst bei Tipp Nummer 5 weiß, was es ist.
Ja,
aber heute habe ich das Gefühl, ich krieg's vielleicht gar nicht raus.
Ach so. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber ich versuche natürlich schon Bücher zu nehmen, die man zumindest kennt, weil sonst ist es ja total gemein. Aber genau, wir fangen mal an. Um es kurz zu machen, das Buch ist dümmlich und wenig bis gar nicht unterhaltsam geschrieben.
Das finde ich so schön. Es ist dümmlich und wenig unterhaltsam geschrieben.
Ein überflüssiges und überschätztes Werk, das jedem Nicht-Promi-Autor statt veröffentlicht zu werden um die Ohren geschlagen würde. Das ist ganz schön böse. Also mich hat es überrascht, ehrlich gesagt, dass dieses Buch, also da hätte ich gar nicht erwartet, dass das so viel negative Kritik bekommt.
Ja.
Jetzt könnte es schon ein bisschen in die richtige Richtung gehen. Eigentlich jeden Tag dieselben Infos. Füße tun weh, Frühstück, Wetter, Landschaft.
Mhm.
Genug Infos, nicht mehr interessiert, das nachzumachen. Das ist Nummer 4. Weißt du schon? Sonst kommt Nummer 5, dann weißt du es.
Ich hätte jetzt kurz gedacht, es ist Altern von Elga Heinrich.
Nicht mehr interessiert, das nachzumachen. Und Füße tun weh. Ja, das stimmt. Das wird mir auch in die Richtung gehen. Genau, nee, das ist es nicht. Das Buch hat viele sehr unterschiedliche Reflexionsebenen. Er lernt nicht nur Pilger und ihre rituellen Gewohnheiten kennen, sondern bei aller Gottsuche und Sinnsuche bewahrt er eine notwendige Portion Skepsis.
Paulo Coelho.
Nein.
Und der? Nein.
Nein, es ist von Harpe Kerkeling.
Ach, von Harpe Kerkeling.
Ich bin mal weg, meine Reise auf dem Jakobsweg, genau. Genug Infos, nicht mehr interessiert, das nachzumachen. Richtig viele böse Kommentare zu diesem Buch. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen und ich dachte aber, es wäre so harmlos, dass man da gar nichts Böses dazu sagen kann. Aber
dabei ist es ja wirklich auch, hätte ich gedacht, auch wirklich erfolgreich gewesen.
Ja, absolut. Aber es gab auch viele Leute, die es total überschätzt fanden. So ist das.
Okay.
Ja, genau.
Oh, interessant. Ja, so ist das halt. Das Leben ist bunt.
Jo, dann haben wir es wieder für heute. Wieder viele, viele Buchtipps für euch, die ihr euch mal angucken könnt. Wie gesagt, wenn ihr jetzt was vergessen habt, was wir besprochen haben, schaut entweder in die Description von eurem Podcast jetzt rein, also wenn ihr es auf dem Handy hört zum Beispiel, oder schaut auf liesunddas.com, da schreibe ich das auch immer noch rein. Oder auf Stay schreibe ich es auch noch rein. Und wo schreibe ich es noch hin? Keine Ahnung. Instagram. Ich schreibe es einfach überall hin.
Schreib es in den Himmel, dann können sie alle sehen.
Ich schreibe es in den Himmel, genau. Also in diesem Sinne, das wird da alles nochmal festgehalten, falls ihr den Titel nicht mitbekommen habt. Und wir hören uns dann zu einer letzten Folge in diesem Jahr nochmal in 2 Wochen. Dann schon mitten im Weihnachtsgetümmel, nehme ich mal an. Und dann können wir ja, da haben wir vor allem Geburtstag. Christian, wir haben ersten Geburtstag im Dezember. dann gibt es unseren Podcast
seit einigen Jahren. Und ich dachte, wir haben Geburtstag im Dezember und ich nur so gerade, aber was interessiert die Menschen das?
Achso, nein, du hast ja wirklich im Dezember Geburtstag.
Ich habe wirklich ja im Dezember Geburtstag.
Genau, also. Ich nicht. Ich habe im Juni, also insofern, nee. Also wir zusammen, unser Podcast-Baby hat Geburtstag.
Ja,
und Baby wird ein Jahr alt. Und insofern freue ich mich sehr. Das ging schneller vorbei, als ich dachte. Und vielleicht können wir ja da mal eine kurze Bilanz ziehen, was so ein Podcast mit unserer Psyche gemacht hat in diesem Jahr. Du bist ja begeistert. Ich sehe deine Begeisterung.
Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort.
Genau. Also in diesem Sinne, schreibt uns gerne lisnudas@gmail.com eure Buchtipps oder eure Fotos von Lesezeichen. Da bräuchte ich noch eins, weil ich würde gerne drei haben, bevor ich es veröffentliche. Zwei habe ich schon. Und genau, ansonsten hören wir uns. Wir beide sehen uns in 2 Wochen, weil wir das Ganze hier immer über Videocall machen. Aber wir hören uns natürlich dann in 2 Wochen wieder. Und mit den Steadies gehen wir jetzt noch kurz in die Nachlese und quatschen mit euch noch ein bisschen weiter. Also.
So ist es. Macht's gut. Bis in 14 Tagen.